So, Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Die Versicherungstherapie. Und heute bin ich wieder nicht alleine, sondern die liebe Franzi von Finanzen mit Franzi ist hier. Und wir werden heute ein ganz tolles Interview führen über ETFs und so weiter und so fort. Bleibt also dran. Herzlich willkommen, liebe Franzi. Stell dich gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du?
Hallo, ich freue mich mega hier zu sein. Wir kennen uns ja schon so lange und du hast ja auch deinen Podcast schon echt lange und ich war noch nie hier zu Gast, obwohl wir ja schon so lange zusammenarbeiten. Das ist auch verrückt.
Ja.
Dafür warst du aber schon bei mir im Podcast. Ja, wer bin ich? Ich bin Franzi von Finanzen mit Franzi. Ich bin jetzt ja 30 Jahre alt, bin ganz frische Mutter geworden vor einem halben Jahr ungefähr. Und mache Finanzen, wie der Name schon sagt. Und zwar alles, was quasi nicht mit Versicherungen zu tun hat. Deswegen ergänzen Bianca und ich uns auch so gut. Also ich mache alles rund um private Finanzen, sprich Budgetberechnung, Kontenmodelle, Sparen, Optimieren und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch der Vermögensaufbau mit Hilfe von ETFs, also Aktien, Börse. Ne, das, wo die meisten eher denken so, das ist voll kompliziert und ich habe voll Angst und ich habe gar keine Ahnung von gar nichts. Da helfe ich quasi aus. Ich habe ein Buch auch geschrieben letztes Jahr, das heißt Finanzipier dich. Und ja, da geht es auch genau um diese Themen quasi. Ja, ich glaube, mehr gibt es gerade gar nicht zu sagen zu mir. Das war der
Mega, ja,
Rundumschlag.
das war schon eine Menge. Total cool, total schön. Und ja, eine Frage noch einfach, um dich auch näher kennenzulernen, ist, genau, du bringst ja quasi Leuten bei, selbst zu investieren. Was hat dich denn damals dazu gebracht, es selbst in die Hand zu nehmen, statt es ja auch Experten zu überlassen? Wie kamst du dazu?
Ja, ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und ich habe sehr früh mich in Anführungszeichen leider schon mit meinen eigenen Finanzen auseinandersetzen müssen. Meine Eltern sind selber nicht in Deutschland geboren, sondern sind ja, Mitte der 90er nach Deutschland gezogen. Kurz danach bin ich schon gekommen. Wir hatten super wenig Geld. Und dadurch, ja, muss man früh arbeiten gehen, man muss früh lernen, wie Sparen funktioniert und so weiter. Und ich habe dann relativ früh, so mit 17, 18, habe ich schon von der Rentenlücke erfahren. Und ich weiß nicht warum, aber die hat mir damals eine scheiß Panik gemacht. Also wirklich ganz schlimm. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, als ich davon erfahren habe, wie wenig Geld man als Frau dann in Deutschland als Rente haben wird. Und da habe ich nur gedacht, so, okay, Heilige, da muss ich irgendwas gegen machen. Und dann habe ich mit meinem Papa telefoniert. Und mein Papa hat gesagt, Franzi, beschäftige dich mal mit Aktien und ETFs. Und mehr hat er dazu nicht gesagt. Und hat mich einfach ins offene Messer laufen lassen. Und dann war ich so, okay, cool. Und habe dann halt gegoogelt, was ist ein ETF? Die Antwort war, ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds. Und ich kam mir richtig dumm vor. Ich habe kein Wort verstanden. Dieser ganze Satz hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das war dann quasi
Der
der
Einstieg.
Anfang, das Anfang vom Ende, der Anfang vom Ende, wie auch immer, ne? Also ich habe mich dann reingefuchst in dieses Thema. Ich habe ja auch später Steuerrecht studiert. Und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe mich in dieses Thema verliebt. Ich habe gemerkt, wie leicht es eigentlich sein kann und dass man ein ETF auch super easy erklären kann und nicht mit so einer beschissenen Erklärung. Ne? Und daraus ist dann letztendlich auch Finanzen mit Franzi entstanden, weil ich dann halt einfach anderen Frauen zeigen wollte, ey, das, was die Männerwelt uns hier in der Finanzwelt aufbrabbelt, ist einfach nur Bullshit. Hört da nicht hin. Es ist auch einfach. Es geht einfach. Es ist leicht. Man kann vermögend werden, ohne irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Stunden an der Börse zu investieren. Naja, und ja, so kam das irgendwie dann so peu à peu über die Jahre dann.
So wertvoll wirklich dieses Anfängerwissen wirklich. Was ist ein ETF? So richtig diese richtig basic Grundlagen einfach. Da kommen wir nämlich gleich auch zu. Die Fragen werden gleich schon mal ein paar beantwortet. Aber das ist so wertvoll irgendwo da dran, ne? Und ich glaube, das hast du eben schon so ein bisschen angerissen. Aber was ist so der, was heißt lustigste oder häufigste Irrglaube, den dir Kursteilnehmerinnen am Anfang so erzählen? Wie steigen die meistens ein?
Also das, was ich von meinen Kursteilnehmerinnen am Ende immer höre, also ich habe zwei Aussagen, die kommen wirklich immer, ne? Die erste ist immer, ich habe gedacht, das ist voll schwer, aber das ist eigentlich voll einfach, ne? Dass wirklich jede Kursteilnehmerin sagt, und das war's. Und dann haben die das Gefühl, die machen nicht genug. Das ist tatsächlich ganz oft der Fall, dass sie dann sagen, muss ich jetzt nicht noch mehr machen? Muss ich noch nicht dies und das und jenes? Und ich sage immer, nein, 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 du musst nicht mehr machen. Das war's schon, fertig. Ne? Und Punkt Nummer zwei, das kommt immer hinterher, ich wünschte, ich hätte dich früher kennengelernt. Und da ist dann dieser Wunsch dahinter, das einfach früher gelernt zu haben, früher investiert zu haben, weil an der Börse und bei den Finanzen ist halt einfach, je länger du sparst, je länger du investierst, desto größer kann natürlich dein Vermögen werden. Ne? Und wenn du das halt einmal verstanden hast, wie mächtig halt einfach so dieser Faktor Zeit ist, dann wünscht sich jede Frau oder jeder Mann, auch jeder Mensch, einfach früher angefangen zu haben. Ne? Aber da auch hier, wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist schon 40 oder du bist 50 oder du bist Ende 50, so, es ist nie zu spät, ne? Und auch mit 60 kann man noch ein bisschen was umreißen. Man wird dann vielleicht keine Millionärin mehr, ne? Aber ja, mit 20 anzufangen ist natürlich geiler, aber wir können halt die Zeit so nicht zurückdrehen. Deswegen nutzt man einfach die Zeit, die man noch hat, ne? Und macht halt einfach das Beste draus.
Auf jeden Fall. Das hast du schön gesagt. Und hat mich irgendwie auch dann total an die Aussagen meiner Kundinnen erinnert, weil die sagen halt auch meistens, von wegen, das war ja gar nicht so scheiße, sag ich jetzt mal, ne? So schlimm, ne, so, ne, du willst mir ja gar nichts verkaufen. Also so, ne, so dieses total überrascht sein von den Inhalten und auch dieses, ach, hätte ich es mal vorher gemacht, irgendwie auch, ne? Also gerade eher Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, weil es dann vielleicht nicht mehr geht, ne? Oder halt eben auch in ETFs investieren über eine ETF-Rente.
Ich habe auch letztens hat eine Kundin mir geschrieben, also es war so ein Testimonial, und dann hat sie mir geschrieben, was sie alles hinbekommen hat, ne, und wie toll und einfach das einfach alles war. Ne? Die hat da irgendwie, ich hoffe jetzt, dass ich die Kunden gerade nicht, die Kundinnen nicht alle durcheinander schmeiße, aber die hatte dann irgendwie ihren Dispo abbezahlt, hat geschafft, für den nächsten Urlaub zu sparen, kann sich jetzt sogar noch einen dritten Urlaub nächstes Jahr leisten, weil sie das jetzt einfach schon alles einkalkuliert und eingespart hat und sowas. Und sie hat dann nämlich auch geschrieben, und dank Bianca und Jackie habe ich jetzt XY, und hat dann halt von irgendwelchen Versicherungen dann noch geredet und wie toll und einfach das alles ist und dass wir alles so tolle, junge, moderne Frauen sind. Das hat mich total gefreut, das war so süß, ne? Aber sie sagt dann halt auch, dass sie seit 10, 15, 20 Jahren um dieses Thema herumgeschlichen ist. Und das muss man sich mal reinziehen, wie lange manche dieses Thema vor sich herschieben. Und dann platzt einmal dieser Knoten und dann ist plötzlich alles so easy und dann denkt man sich so, hä, und das war's schon? Ne? So, und davor hatte ich jetzt all die Jahre so eine Angst, ne, für nichts und wieder nichts. Und dann ärgert man sich halt natürlich, ne?
Und genau über das Thema habe ich eine Podcast-Folge gemacht, ich glaube vor 2 Folgen quasi. Schaut da echt mal rein, weil da habe ich nämlich mit Alisa, meiner Coach, nämlich genau über dieses Money-Mindset-Thema, genau über diese Aufschieberitis, sage ich mal auch, gesprochen, dass es da wirklich oft wirklich Glaubenssätze hinterstecken, ne? Die einem limitieren, die einem irgendwas einreden wollen, was nicht stimmt. Das ist super krass, weil oft denkt man sich so, ja, gut, vielleicht schiebt man das mal auf 2, 3 Wochen oder ein Jahr dann vielleicht oder vielleicht auch 2 Jahre, aber ne, das passiert dann total schnell, dass dann auf einmal 15 Jahre rauswerben.
Das Leben passiert, ne? Wir werden Eltern, wir werden, keine Ahnung, Kinder, Babyeltern, wir werden Hundeeltern, was auch immer, ne? Man hat einen neuen Job, man zieht um, man will mal ins Ausland, mal dies, mal jenes. Die Zeit verfliegt so schnell, ne? Und das
Ja.
wird ja auch nicht langsamer, je älter man wird, ne?
Nee, eben. Und was mir da auch noch einfällt, ist, ich habe schon, glaube ich, mal öfter mal so 2, 3 Testimonials von dir gelesen, wo wirklich auch war, ich kam mit Schulden auch wirklich, ne, zu
Ja,
dir.
da habe
Ne,
ich
gar nicht
wirklich
unbedingt
einige.
mal so dieser Investitionsaspekt, klar, der spielt da mit dabei, aber erstmal diese Ausgangslage, ne, von Schulden bis hin zu großem Vermögen, diese Geschichten, sage ich mal, die berühren mich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen, dass man das
Ja,
so
also
hinbekommt mit
das ist
Struktur.
wirklich krass. Und dann sprechen wir hier nicht nur so von ein paar hundert Euro Schulden, ne, sondern das
Ja.
sind halt teilweise Frauen, die haben 5, 6, 7, 10.000 Euro Schulden gehabt, als sie zu mir gekommen sind, ne? Und da ist auch das Witzige, dass bei den meisten von denen ist dann halt so dieser Schuldenabbau und Vermögensaufbau auch gar nicht durch irgendwie eine Gehaltserhöhung oder sowas passiert, weil ganz viele denken ja immer, wenn ich dann später mehr Geld habe, dann regelt sich das alles schon irgendwie von alleine. Ist ja Bullshit, ne? Ich glaube, das müsste mittlerweile eigentlich jeder wissen, dass mehr Gehalt nicht einfach zu mehr Vermögen führt, ne? Weil ansonsten wären wir jetzt alle reich irgendwie nach dem Studium, ne? Weil was haben wir im Studium oder in der Ausbildung verdient, ne? Und
Ja, klar.
man baut halt einfach nicht automatisch einfach so ein Vermögen auf, ne? Aber diese Frauen, die haben halt einfach ein gleichbleibendes Gehalt gehabt und haben es halt einfach nur geschafft, aus diesen bestehenden Sachen das Beste einfach draus zu machen und einfach mit ein paar kleinen, manchmal natürlich auch großen Änderungen, ne? Es kommt immer natürlich komplett individuell auf die eigene Lebenssituation an, aber haben es dann geschafft, halt diese ganzen Schulden abzubauen und dann halt anfangen, Vermögen aufzubauen. Und es macht auch wirklich Spaß, weil ich mache ja Finanzen mit Franzi jetzt schon 6 Jahre, ne? Und ich sehe jetzt halt wirklich, manche Frauen begleite ich jetzt schon seit so vielen Jahren und man sieht da wirklich so Jahr für Jahr die Entwicklung und die geben mir dann auch mal Updates und wie leicht und wie toll das doch ist und wie sich das alles in den Alltag rein integriert hat. Ne? Weil viele haben ja auch Angst, dass Finanzen so ein Überhand nehmen, sage ich mal, im Alltag. Ne? Dass wenn man sich einmal so sich diesem Thema committet, dass man dann irgendwie gefühlt nur noch an seinen Finanzen arbeiten muss und man ist jetzt nur noch am irgendwie Haushaltsbuch führen, nur noch am Aktien analysieren, nur noch dies, nur noch das und man hat gar keine Zeit mehr fürs Leben. Aber ganz ehrlich, ich sag das auch immer, ich habe keinen Bock auf meine eigenen Finanzen. Ich habe auch keinen Bock, mir den ganzen Tag irgendwelche Aktiensachen anzugucken. Ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag meinen Kontostand zu analysieren und irgendwelche Sachen zu machen. Und deswegen macht man es sich so leicht wie möglich und hat automatisierte Systeme. Man hat einmal alles super sauber aufgesetzt, einmal sauber berechnet. Und dann ist das quasi ein Selbstläufer. Man hat da kaum noch Aufwand. Mir hat gestern noch eine Kundin geschrieben, die setzt sich am Tag 3 Minuten mit ihren Finanzen auseinander und das war's. Jeden Tag 3 Minuten.
Ja, man denkt sich immer, man muss der Typ sein. Ich bin nicht der Typ. Ich will der Typ auch nicht sein. Aber genau, du musst ja gar nicht dieser Finanztyp sein, der dann analysiert und Zahlen liebt und geil.
Alles ja, geil Bullshit, ist, ne? Bullshit. Genau. Du musst einfach nur deinen Kontostand schaffen, in eine Excel-Tabelle einzutragen. Und das war's. Mehr musst du im Alltag überhaupt nicht mehr machen. Ne? Und dann weißt du einfach jederzeit, wie viel Geld du hast. Wenn du ein gutes Kontenmodell hast, läuft das alles automatisiert. Und du musst nichts mehr machen damit im Alltag. Ne? Das ist halt genau das Gegenteil passiert halt. Und zwar Finanzen werden immer egaler. Ja, weil wenn du halt kein Geld hast, wenn du ständig drüber nachdenken musst, wenn du ständig denkst, oh, wie kann ich jetzt die Kfz-Versicherung im Januar bezahlen? Wie kann ich den nächsten Sommerurlaub finanzieren? Kann ich meinen Kindern das zu Weihnachten schenken? Kann ich mir das leisten? Wenn du da immer drüber nachdenkst, hast du mit deinen Finanzen viel mehr zu tun, als wenn du jeden Morgen dich 3 Minuten hinsetzen würdest, mal eben dein Money Diary, also dein Haushaltsbuch führst und dann weißt du alles und dann steht alles und dann hast du auch alle Rücklagen. Das ist ja eigentlich, nimmt das viel weniger dann im Alltag ein. Aber das ist halt einfach, die meisten wissen das einfach nicht. Man weiß einfach nicht in der Gesellschaft, wie leicht Finanzen eigentlich sein können, weil uns das nie jemand beibringt. Mhm. Unsere Eltern nicht, in der Schule nicht. So, wer soll es denn dann machen, wenn nicht wir?
Ja, voll, auf jeden Fall. Definitiv. So, und jetzt mal wirklich für komplette Anfänger. Was ist ein ETF?
Also, ich müsste dann einmal ganz kurz bei einer Aktie ansetzen, weil wir müssen einmal so diese Vorstufe haben. Eine Aktie ist letztendlich, also ihr könnt euch einfach mal ein Unternehmen vorstellen. Ich nehme da einfach immer stellvertretend gerne McDonald's, ne? Weil McDonald's kennt jeder. McDonald's ist auch an der Börse. Von McDonald's kann man Aktien kaufen. So, McDonald's hat sich irgendwann mal, wurde ja einfach gegründet. Und dann hat sich der Gründer irgendwann mal gedacht, ey, ich möchte schneller expandieren, ich brauche mehr Geld. Und einen Kredit bei der Bank aufzunehmen, ist aber sauteuer. Du musst die Zinsen zurückzahlen, du musst den Kredit zurückzahlen und egal wie die Wirtschaftslage gerade ist, du musst immer dieses Geld zurückzahlen. Das heißt, für die meisten Unternehmen ist das recht uncool, einen Kredit aufnehmen zu müssen. Und deswegen gibt es quasi so ein Modell, sage ich mal, wo man sein Unternehmen in Anteile aufteilt. Das bedeutet, du kannst als Geschäftsführer kannst du hingehen und sagen, so, mein Unternehmen soll jetzt aus 100 Anteilen bestehen oder aus 1.000 oder aus 1 Million Anteilen. Das kannst du aufteilen, wie du lustig bist. Und dann verkaufst du einfach an andere Leute, die an dein Unternehmen glauben, verkaufst du Anteile. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, okay, 3% meiner Anteile möchte ich verkaufen, damit besitze ich immer noch 97%, aber diese anderen 3% gehören irgendwem anders. Für jemanden anderes kann das attraktiv sein, ne? Wenn dann jemand hingeht und sagt, boah, ja, McDonald's, das ist so ein gutes Unternehmen, da möchte ich einfach mit dran beteiligt sein, ne? Ich möchte von den Gewinnen profitieren, wenn die dann irgendwann mal durchstarten und expandieren, bla bla bla. Ja, du willst einfach natürlich Cash machen. So, dann kaufst du diese Anteile. Und diese Anteile machen dich natürlich zum Miteigentümer von McDonald's. Jetzt gehören dir, wenn du 3% von McDonald's kaufst, gehören dir nur 3%. Das ist sehr wenig. Du hast keinen Einfluss, ne, irgendwie auf die Unternehmensphilosophie, aber trotzdem, du kriegst Geld von McDonald's. Und diese Anteile, das sind Aktien. Ja, das bedeutet, wenn wir Aktien kaufen, werden wir Miteigentümerinnen. In der Realität ist das jetzt aber so, dass du nicht 3% dann von McDonald's hast, sondern 0,00003. Ja, extrem wenig, weil eine Aktie einfach ein so kleiner Anteil ist. Aber nichtsdestotrotz, du profitierst einfach von den Gewinnen von McDonald's. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du ein einziges Unternehmen hast, von dem du Aktien kaufst, dann kann das sehr, sehr, sehr riskant sein. Ne, weil was ist, wenn McDonald's irgendwann mal pleite geht oder die Börse einfach scheiße läuft oder einfach mal ein paar Jahre Wirtschaftskrise total ist und McDonald's ist richtig am Abkacken? Dann kann dein Geld, was du in McDonald's gesetzt hast, kann auch weg sein. Ne, das ist sehr riskant einfach. Und deswegen geht man hin und versucht, sein Risiko zu streuen. Das bedeutet, du nimmst nicht nur ein Unternehmen, also nicht nur eine Aktie, sondern du nimmst zum Beispiel 10 verschiedene Aktien oder wenn du es noch weniger Risiko haben möchtest, 20, 50, 100, 500, 1000 Aktien von verschiedenen, 1000 verschiedenen Unternehmen. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, von einem Unternehmen schon alles zu analysieren, dauert halt einfach Zeit. Ne? Von 10 Unternehmen ist schon anstrengend. 100 Unternehmen wird schon fast unmöglich für eine Otto-Normalverbraucherin. 1000 Unternehmen können wir knicken. Du wirst es niemals schaffen, 1000 Unternehmen zu analysieren und in deren Aktien zu investieren. Funktioniert einfach nicht. Ne? So viel Zeit hat niemand. Und deswegen gibt es sowas Tolles wie einen Fonds. Ein Fonds ist keine Suppe oder sowas, sondern das ist wie so ein Topf, in dem der Fondsanbieter, das sind dann große Banken, die in diesen Fonds verschiedene Aktien reinpacken. Ne? Das bedeutet, da ist wirklich eine Gesellschaft, die sagt, okay, wir analysieren jetzt für dich die ganzen Aktien, wir schmeißen diese Aktien alle in einen Topf rein und du kannst diesen Topf einfach kaufen. Das ist so ähnlich, als würdest du in den Blumenladen gehen und du kannst entweder einzelne Blumen kaufen oder du kaufst direkt einen fertigen Blumenstrauß. Ne? Und der Fonds ist dann quasi der fertige Blumenstrauß. Und bei Fonds gibt es dann zwei verschiedene Varianten. Es gibt aktive und passive Fonds. Bei den aktiven Fonds, da ist wirklich dieses Management dahinter, das aktiv diese Aktien aussucht und dann kauft oder wieder verkauft, je nach Marktlage gerade. Und bei einem passiven Fonds macht das quasi ein Computer. So ganz krass runtergebrochen. Ne? Das ist jetzt natürlich in der Realität alles ein bisschen komplizierter, ne, aber jetzt um das mal so ganz einfach zu erklären, ein Computer kauft einen Algorithmus nach. Wir können uns ja bestimmt alle eine Excel-Liste vorstellen. Und in dieser Excel-Liste können wir Sachen auflisten mit Platz 1 bis 100 oder Platz 1 bis 1000, ne, dass man zum Beispiel sagt, die 1000 teuersten Handtaschen der Welt. Und dann können wir ja einen Algorithmus programmieren, der dann Google immer durchsucht, ne, und dann immer diese Excel-Tabelle aktualisiert. Wenn eine Tasche gerade teurer wird, dann wird das in der Tabelle angepasst. Wenn eine Tasche nicht mehr verkauft wird, dann wird die rausgenommen, wird durch eine andere Handtasche ersetzt, sodass man immer eine aktuelle Liste von 1000 teuren Handtaschen hat. Und das Gleiche kann man auch für die Wirtschaft machen, mit Unternehmen, dass man hingeht, diese Unternehmen bewertet und die dann quasi rankt, mit Platz 1 bis 1000, 1 bis 2000, wie auch immer. Und ein passiver Fonds geht jetzt hin und kauft einfach quasi diese Unternehmens-Excel-Listen quasi nach. Ne, diese Listen nennt man auch einen Index. Und das bedeutet, dass ein passiver Fonds diesen Index nachkauft. Und dieser passive Fonds, das ist nämlich ein ETF. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zu dieser Erklärung vom Anfang, dass ein ETF ein börsengehandelter Indexfonds ist. Ne, weil ein ETF ein passiver Fonds ist, ne, deswegen Indexfonds. Index, weil er diese Excel-Liste quasi nachkauft und börsengehandelt, weil wir ihn über die Börse kaufen können. Eigentlich ganz einfach. Man muss es nur einmal richtig nice erklärt bekommen.
Wie von dir gerade. Vielen Dank. Ja, das war sogar für mich einfach nochmal eine schöne Erklärung, obwohl ich weiß, was ein ETF ist, aber auch manchmal mit so Begriffen wie Indexfonds und auch da werde ich auch manchmal unsicher, einfach,
Ja,
weil diese Begriffe einem
verständlich.
direkt sowas auslösen können. So, oh Gott, weiß ich doch nicht alles. Ne, irgendwie so, ob ich
Ja.
was übersehen. Ne, so, das ist echt krass,
Da
was.
kommen aber auch manchmal Begriffe, da muss ich auch noch mal googeln. Also ganz ehrlich, ich habe eine Kundin, die hat mir letztens Begriffe um die Ohren gehauen, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Da war ich auch so, was ist das denn? Keine Ahnung, ne? Habe ich in der Praxis noch nie gebraucht. Ne? Aber die lösen in einem so eine gewisse Panik irgendwie aus. Also, verstehe ich, habe ich auch immer noch.
Ja, voll. Braucht man denn Vorwissen oder ein großes Startkapital, um anzufangen? Also vorausgesetzt zum Beispiel auch man, klar, man sollte am besten deinen Kurs buchen, da kriegt man die Basics dran, aber wenn man das zum Beispiel auch nicht macht, also was, genau, was sollte man schon wissen? Also braucht man schon so ein bisschen wenigstens Vorwissen, oder wie gesagt, großes
Ja.
Startkapital?
Ja, also ich fange mal mit der Vorwissenfrage an. Also du brauchst kein Vorwissen, aber du brauchst ein Grundlagenwissen, ne? Also du musst dir schon gewisse Themen aneignen. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, was ein ETF ist, aufgrund dieser kurzen Erklärung, die ich gerade gegeben habe, und dir dann einfach random irgendeinen ETF aussuchen, weil da kann es wirklich zu dollen Fehlern kommen, die man machen kann. Als Beispiel, das ist wirklich mein Paradebeispiel für den Fehler Nummer eins, den ich immer wieder bei meinen Kundinnen sehe, nämlich genau das. Da kam eine Kundin zu mir, ich nenne sie jetzt mal Annika. Annika kam zu mir und hat gesagt, hier Franzi, ich habe jetzt 5 Jahre lang um dieses Thema drumherum gewuselt. Ich habe jetzt verstanden, was ein ETF ist. Ich möchte in einen MSCI World investieren. Das ist ein ETF auf Industrieländer. Und das hört sich halt nach viel an. Ne? Da sind 1600 Unternehmen im MSCI World. Und dann denkt man so, okay, jetzt damit habe ich alles erledigt. Ne? Und dann meinte sie so, ich habe mir 3 verschiedene MSCI Worlds genommen und da mache ich einen Sparplan jeweils drauf. Und ich war so, okay. Schon erstmal gedacht, warum 3 MSCI Worlds? Warum reicht dann nicht einer? So, warum 3-mal dasselbe Produkt quasi in einer anderen Verpackung? Hab mir dann aber diese ETFs angeguckt und dann ist nämlich Folgendes passiert. Und zwar, Annika hat nicht in 3 MSCI Worlds investiert, sondern in gar keinen. Und sie hat es nicht gemerkt. Sie dachte, dass das MSCI Worlds sind, weil im Namen MSCI World drin stand. Da stand dann aber halt auch noch irgendwelche Begriffe mit dazu, die sie halt einfach ignoriert hat in dem Moment oder überlesen hat, ich weiß es nicht, oder einfach nicht gewusst hat, wie sie das einordnen soll. Das waren im Endeffekt 3 ganz spezifische Branchen-ETFs. Der eine war irgendwie auf Gesundheit, der andere auf erneuerbare Energien und der dritte irgendwie auf Wasserstoff oder so ein Scheiß. Und in jedem ETF waren vielleicht so maximal 50 Unternehmen drin. Und wenn du eigentlich einen MSCI World kaufen möchtest, wo der in alle Industrieländer investiert und wo 1600 Unternehmen drin sind, und dann hast du 3 super spezielle Branchen-ETFs, dann gehst du so ein krasses Risiko ein. Na, weil wenn genau diese 3 Branchen jetzt abkacken, ja, dann bist du halt am Arsch, dann ist dein Geld weg. Also was heißt weg? Aber es ist halt auf jeden Fall viel, viel weniger wert. Ne? Und
das
hast einen
Risiko ist einfach nicht...
Ja, ne, und es ist halt nicht das, was du wolltest. Du willst deine Rentenlücke schließen, du willst Vermögen aufbauen, was auch immer du machen möchtest mit diesen ETFs, du hast dann das Ziel einfach verfehlt. Und deswegen ist es so wichtig, sich halt schon damit auseinanderzusetzen, was auch diese ganzen Begriffe bedeuten, auch was, wie sich ein ETF-Name zusammensetzt, was das mit den verschiedenen Anbietern auf sich hat. Auch ETF-Kosten können extremen Unterschied machen, ne, weil wenn du jetzt in so einen Branchen-ETF investierst, da zahlst du schon deine 0,5, 0,6 6% Gebühr pro Jahr. Wenn du einen stinknormalen Welt-ETF nimmst, kostet es mittlerweile so 0,1 ungefähr. Und das hört sich jetzt nach wenig an, eine Differenz von 0,5, aber das kann schon einen Unterschied auf die Jahre machen. Und wenn du dann halt auch noch die falschen Gewinne hast, und zwar viel zu wenig, weil du die falsche Branche ausgesucht hast, dann ist halt auch Kacke. Deswegen, man muss einfach sich dieses Grundwissen aneignen. Du kannst nicht einfach ins Blaue rein investieren und dann hoffen, dass das schon wieder alles gut ist, weil dann passiert das, was du halt eben nicht wolltest, und zwar, dass Finanzen nicht zum Hintergrundthema werden, sondern es wird immer in deinem Kopf bleiben, mache ich alles richtig, habe ich den richtigen ausgesucht, mache ich genug, mache ich zu wenig, es wird immer in deinem Kopf bleiben. Du wirst jeden Abend im Bett liegen und grübeln und dich darüber ärgern, dass du es nicht einmal gescheit gemacht hast. Deswegen hier immer wirklich mein Rat, beschäftigt euch einmal richtig damit, nimmt euch einfach mal wirklich ein paar Wochen Zeit. Gib dir 2, 3 Monate Zeit und dann hast du das Thema abgehakt. Dann ist es vorbei und dann kannst du es auch. Zu deiner anderen Frage mit Startkapital, nein, brauchst du nicht. Na, solange du mindestens 25 Euro im Monat investieren kannst, ist alles super.
Perfekt. Okay. Ja, das waren auch nochmal sehr, sehr, sehr hilfreiche Tipps. Genau. Und jetzt eher zum Technischen. Also, was brauche ich technisch? Was ist ein Depot und wie unterscheidet es sich eben von meinem normalen Konto?
Ja, ja. Also dein normales Konto ist ja letztendlich einfach ein Girokonto. Ne? Da liegt dein Geld drauf. Ne? Das, ich sage immer Bargeld, ne? Da liegt dein Bargeld drauf. Das kannst du ausgeben, du kannst es abheben, du kannst damit ein Eis essen gehen und so weiter, ne? Deine Miete bezahlen. Du kannst aber über dein normales Girokonto kannst du keine Aktien oder ETFs kaufen. Dafür brauchst du immer ein Verrechnungskonto und ein Depot. Depot und Verrechnungskonto werden immer parallel eröffnet. Das läuft immer gleichzeitig quasi. Also du kannst nicht nur ein Depot eröffnen, du hast immer beides direkt gleichzeitig. Das ist so ein Kombi, Produkt quasi. Und ein Depot kannst du dir vorstellen wie einen digitalen Tresor. Früher war es nämlich tatsächlich so, dass Aktien dir noch in Papierform ausgehändigt wurden. Ne? Wenn du eine Aktie gekauft hast, hast du wirklich ein Papier per Post geschickt bekommen oder in die Hand gedrückt bekommen und dann stand da drauf, Frau Bianca Behnke hat jetzt 5 Aktien von Finanzen mit Franzi gekauft zum Kurspreis von, keine Ahnung, 3 Milliarden Euro. Ne? Und dann hast du wirklich dieses Papier in die Hand bekommen. Das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr so, aber diese Papiere sind jetzt digital. Ja, das ist immer noch ein Wertpapier. Du bekommst es dann halt digital und du kannst es nicht einfach so auf deinen Computer legen oder sowas, ne, sondern du musst es in einem digitalen Tresor verwahren letztendlich. Und das ist ein Depot. Also dein Depot ist ein digitaler Tresor und da werden deine Wertpapiere, also deine Aktien, Anleihen, ETFs, wie auch immer, werden in diesem Depot verwahrt, ne? Die liegen da quasi digital rum. Und dein Verrechnungskonto, das ist sowas wie ein Tagesgeldkonto, falls euch das schon was sagt. Also ein Tagesgeldkonto ist sowas wie ein modernes Sparbuch, was mit deinem Girokonto auch immer verknüpft ist. Und auf diesem Verrechnungskonto, da liegt wieder Geld. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel Aktien kaufen möchtest, musst du diesen Schritt machen, von deinem Girokonto auf dieses Verrechnungskonto Geld zu überweisen. Und dann wird quasi vom Verrechnungskonto in dein Depot, wird das umgewandelt von Geld in Aktien. Das bedeutet, in deinem Depot liegt kein Geld, sondern da liegen die Aktien, da liegen die ETFs und auf deinem Verrechnungskonto, da liegt Bargeld, genauso wie auf deinem Girokonto. Bloß, dass du vom Verrechnungskonto nichts bezahlen kannst. Also damit kannst du kein Eis essen gehen. Dafür musst du das schon vorher auf dein Girokonto wieder zurücküberwiesen haben.
Genau, und beim Depot sucht man dann diese ETFs aus, ne, mit so diesen
Genau.
Warenkennzeichen und so weiter.
Genau. Also wenn du dich für ein ETF entschieden hast, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Kunst, wenn man ohne Vorwissen da reinsteigt, weil es gibt über, ich glaube, 4000 ETFs, 5000 ETFs mittlerweile, ne? Also da muss man schon nach den gewissen Kriterien suchen, aber sobald du dir dann den einen oder die zwei oder drei, wie auch immer, ausgesucht hast, die haben immer so eine spezielle Nummer, also jeder ETF hat seine eigene Nummer und die kannst du dann bei deinem Depotanbieter angeben und dann hast du diesen einen speziellen ETF nur noch und den kannst du dann kaufen, ne? Ob Einmalzahlung oder Sparplan, das ist jedem sich selbst überlassen, wie man halt will, ne? Aber das ist, eigentlich ist das ganz einfach.
Ja, mega, okay. Und in deinem Kurs sprichst du ja auch über Kontomodelle oder Kontenmodelle eher so.
Genau.
Ja, wie sollte ich denn mein Geld sinnvoll aufteilen, bevor ich überhaupt ans Investieren denke? Also ich denke mal, es ist ja erstmal gut, einen Notgroschen aufzubauen, bevor man investiert wahrscheinlich. Ne? Dann kommen ja noch
Ja.
laufende Kosten und dann muss man ja irgendwie noch das Investitionsbudget irgendwie herausfinden. Erzähl da mal.
Genau. Also ich mache das mit meinen Kundinnen immer so. Also ich habe ja letztendlich zwei Kurse. Ne? Ich habe einmal den ETF-Fahrplan. Da geht es obviously um das Investieren in ETFs. Und du startest quasi mit dem ETF-Fahrplan, wenn du schon deine ganzen Finanzen organisiert hast. Ne? Dann kannst du direkt mit dem ETF-Fahrplan starten. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ey, ich weiß aber gar nicht, wie viel ich investieren kann, ich habe kein Kontenmodell und so weiter und so fort, dann startest du mit Finance Kickstart. Das ist dann quasi so der Grundlagenkurs, sage ich mal, für deine Finanzen außerhalb von ETFs, ne? Und ich sage immer, mach das zuerst und dann später erst ETFs, ne? Das soll aufeinander aufbauen. Und da starten wir wirklich immer erstmal mit dem Thema Notgroschen, ne? Das ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Sachen. Notgroschen ist letztendlich dafür da, also so wie der Name schon so ein bisschen hergibt, ist für den Notfall. Was kann ein Notfall sein? Waschmaschine geht kaputt, dein Auto geht kaputt und du brauchst es dringend, um zur Arbeit zu kommen. Keine Ahnung, irgendwas ist passiert und keine Ahnung, du brauchst gerade einfach dringend Geld. Ja, deine Tochter ist zu schnell aus den Klamotten rausgewachsen und du hast noch gar nicht dafür gespart. Ne? Auch sowas kann ein Notgroschen sein. Ne? Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung eventuell. Wie hoch dieser Notgroschen sein muss, ist aber übelst individuell. Also man hört in der Finanzwelt immer wieder so, ja, du brauchst 3 bis 6 Netto-Monatsgehälter. Und das finde ich aber viel zu schwammig. Ne? Das ist so. Entweder klingt das nach mega viel oder nach mega wenig, je nachdem
Gute
halt auch, wie viel du
Orientierung.
verdienst.
Aber kann total anders sein, bei dir das Sicherheitsgefühl wahrscheinlich auch.
Ja, also stell dir vor, du verdienst, keine Ahnung, du bist in Elternzeit, du bist Mama, du bist in Elternzeit, du kriegst gerade nur Elterngeld, sagen wir mal 1000 Euro. Ja, soll dein Notgroschen dann 3000 Euro hoch sein, weil du gerade wenig verdienst oder weniger verdienst? Ne, was ist, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst? Brauchst du dann plötzlich einen Notgroschen von 30.000 Euro? Und das ist ja auch übertrieben irgendwie. Ne, deswegen sage ich halt immer, Pass es an deine individuelle Lebenssituation an. Guck wirklich, was könnte denn überhaupt zu einem Notfall werden? Ist es die Waschmaschine? Ist es dein Auto? Hast du überhaupt ein Auto? Ne, weil wenn du jetzt gerade, keine Ahnung, Studentin Mitte 20 bist in der Studentenbude und du hast ein Klapprad, ja, dann brauchst du keinen Notgroschen von 6 netto Monatsgehältern. Ne? Ist ja Quatsch. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Alleinverdienerin bist, ne? Du hast ein Haus, was du abbezahlen musst, du hast ein Auto, was du brauchst, um zur Arbeit zu kommen, und du hast zum Beispiel 2 Kinder, dann brauchst du natürlich einen höheren Notgroschen, weil wenn du zum Beispiel deinen Job verlieren würdest, musst du ja dazu in der Lage sein, wenigstens mal für ein paar Wochen oder Monate diese ganzen laufenden Kosten abfangen zu können. Und deswegen sage ich meinen Kundinnen immer, schau dir deine individuellen Lebenshaltungskosten an. Also was hast du monatlich wirklich an Aufwendungen? Wie viel Miete, wie viel Essen brauchst du, brauchst du eine Rücklage für deine Kfz-Versicherung und so weiter und so fort, ne? Und das solltest du für dich angepasst dann als Notgroschen ansparen. Sei es jetzt für 3 Monate, sei es für 6 Monate, das ist so ein bisschen individuell, ne? Und rechne dann auch mal sowas ein wie eine kaputte Waschmaschine zum Beispiel. Ne? Ist jetzt nicht die Welt, sind dann vielleicht 500 Euro oder so, wenn man eine Waschmaschine ersetzen muss, ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist so für mich der Anker. Ne? Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel 1.500 Euro pro Monat safe brauchst jeden Monat und du sagst, okay, ich möchte 3 Monate überbrücken können, brauchst du Notgroschen von 4.500 Euro. Und dann hast du diese Richtlinie, an die du dich halten kannst. Ne? Und dann kommt es einfach später so ein bisschen individuell drauf an, einfach womit du dich wohlfühlst. Ne? Also diese 4.500 Euro, das ist dann einfach so ein Pi mal Daumen Ding. Und je größer dein Vermögen wird, desto egaler wird dir auch der Notgroschen. Ja. Ne, das hört sich so ein bisschen bescheuert an, aber irgendwann mal hast du dann im Depot, wenn du das Ganze schon 10, 15, 20, 30 Jahre machst, du hast irgendwann mal 100.000, 200.000, 300.000, vielleicht 500.000 Euro im Depot, dann juckt dich nicht mehr, ob dein Notgroschen 5.000 Euro groß ist oder nicht. Ne, das geht ja dann am Arsch vorbei. Ne, also der Notgroschen ist gerade für diese Anfangsphase einfach wichtig. Ne, das ist so Punkt Nummer 1, wo ich immer sage, kümmert euch darum. Und parallel aber dazu, wirklich, das predige ich immer, mach eine Budgetberechnung und ein ordentliches Kontenmodell. Ohne diese beiden Sachen bringt dir der geilste ETF-Sparplan nichts. Na, da, also das ist dann gehüpft wie gesprungen. Und bei einer Budgetberechnung ist eigentlich super simpel, Einnahmen minus Ausgaben ist das, was du im Monat frei zur Verfügung hast. Na, das bedeutet, du guckst dir an, was kommt als Gehalt rein und was sind deine Ausgaben, die monatlich rausgehen. Da teile ich aber bei den Ausgaben immer nochmal auf. Und zwar in Fixkosten soll, Fixkosten will und normale Fixkosten. Die normalen Fixkosten sind das, was wir monatlich überweisen. Ja, Miete, Strom, Internet und so weiter und so fort. Ne, das, was einfach monatlich wir als Vertrag abgeschlossen haben. Dann die Fixkosten soll. Das sind quasi Fixkosten mit einem höheren Intervall. Das kann die GEZ sein, die einmal im Quartal abgebucht wird. Das kann die Kfz-Versicherung sein, die ja oftmals einmal im Jahr nur abgebucht wird, ne? Oder sowas wie irgendwelche anderen Versicherungen, die einmal im Jahr abgebucht werden, irgendwelche Verträge, die du sonst irgendwie abgeschlossen hast. Ne? Und da sage ich dann nämlich immer, diese Fixkosten soll, weil du sollst die bezahlen, du musst die bezahlen. Ne? Das kannst du dir nicht aussuchen, ob du die bezahlen kannst oder nicht. Ne? Spätestens nach einem Jahr sind die dann fällig. Und damit es halt nicht einmal im Jahr so ein Riesenbatzen ist, teilst du diese Summe an Fixkosten soll quasi einmal durch 12. Ne? So, dass du jeden Monat eine Rücklage bildest, damit du einmal im Jahr genug Geld hast, damit diese Kostenposition einfach von deinem Konto abgebucht werden kann, weil du sie ja ein ganzes Jahr lang angespart hast. Das bedeutet, wir rechnen von unseren Einnahmen nicht nur unsere monatlichen Fixkosten runter, sondern nochmal diesen Betrag für Fixkosten soll. Und dann haben wir aber auch nochmal Kosten, also Rücklagen will oder Fixkosten will, wie auch immer. Das sind die Rücklagen, die wir bilden wollen. Das sind dann zum Beispiel Rücklagen für Shoppen gehen, für Urlaub, Weihnachtsgeschenke bezahlen, keine Ahnung, mit den Mädels mal auf ein Ibiza-Wochenende-Trip oder so ein Scheiß. Ne? Das sind einfach Sachen, die wir bezahlen wollen. Und auch da müssen wir einmal halt so ganz grob abschätzen, wie viel gebe ich denn überhaupt pro Jahr dafür aus? Was kostet mich ein durchschnittlicher Urlaub? Was kostet mich durchschnittlich Weihnachten zum Beispiel? Und auch diese Summe teilen wir wieder durch 12. Und auch diese Summe kommt in unsere Budgetberechnung rein. Ne? Das bedeutet, wir haben am Ende des Tages Einnahmen minus monatliche Fixkosten minus Fixkosten soll und minus Fixkosten will. Und das, was am Ende des Tages übrig bleibt, das ist wirklich Geld, was du mit wirklich reinem Gewissen ausgeben kannst. Weil du hast alle Kostenpositionen hast du bedacht, du hast für alles eine Rücklage gebildet. Das bedeutet, das Geld, was am Ende des Tages übrig bleibt, sagen wir mal, keine Ahnung, 500 €. Diese 500 € kannst du wirklich jeden Monat verbraten, wie du witzig bist. Ne? Und brauchst dafür kein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und ein Kontenmodell, das erstellen wir dann jetzt quasi, damit diese Rücklagen, die wir ja monatlich bilden, damit die nicht blöd auf unserem Girokonto rumdümpeln. Ne, weil das Problem ist ja, wenn wir jetzt beispielsweise, keine Ahnung, jeden Monat 250 € sparen, ne, für die Fixkosten soll und dann nochmal 250 € für die Fixkosten will. Ne, dann hast du pro Monat 500 €, die auf deinem Girokonto quasi gespart werden. Man kann sich dann vorstellen, wenn man dann halt jeden Monat auf dieses Konto drauf guckt, nur in dem einen Monat siehst du 500 € auf dem Konto, dann 1000, 1500 €, 2000 und so weiter. Ne? Und das stackt sich halt immer weiter, es wird immer mehr. Und irgendwann mal denkt man sich so, boah, geil, ich bin voll die Rich Bitch, jetzt kann ich mein Geld ausgeben. Ja, und dann gibt man Geld aus und dann ist es irgendwie plötzlich wieder weg. Und am Ende des Jahres denkt man sich schon wieder so, scheiße, wo ist mein ganzes Geld hin? Ne? Man hat es schon wieder blöd ausgegeben. Und deswegen erstellen wir ein Kontenmodell. Wir haben
Ja.
dann nicht nur unser Girokonto, sondern wir haben Tagesgeldkonten, die einfach darunter geschaltet werden. Ne? Also das können wir bei jeder modernen Bank, können wir mittlerweile mehrere Tagesgeldkonten eröffnen. Dann habt ihr zum Beispiel ein Tagesgeldkonto für eure Notgroschen, ihr habt ein Tagesgeldkonto für eure jährlichen Fixkosten, ihr habt ein Tagesgeldkonto für Urlaub und sowas. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen individuell drauf an, einfach wie ordentlich du es haben möchtest. Ne? Weil normalerweise ist es so, je mehr Tagesgeldkonten du hast, desto ordentlicher wird es, weil du einfach direkt auf einen Blick siehst, wofür habe ich gerade wie viel Geld übrig. Weil du kannst diese Tagesgeldkonten auch bei fast jeder Bank mittlerweile benennen. Ne, das heißt, das eine Tagesgeldkonto heißt dann auch wirklich Notgroschen, das andere heißt jährliche Fixkosten, das andere heißt Shopping zum Beispiel. Und du siehst dann direkt auf einen Schlag, wie viel Geld habe ich denn jetzt für was zur Verfügung.
Sind
Das
das dann
bedeutet, dieses.
richtige Tagesgeldkonten oder sind das so Unterkonten, die man fiktiv erstellt?
Das kannst du beides machen. Das ist wirklich, wie du witzig bist und auch bei welcher Bank du bist. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Privatkonto, bin ich bei der ING DiBa. Da habe ich wirklich Tagesgeldkonten, über die ich das mache. Bei N26 zum Beispiel, da hast du diese Unterkonten, die halt keine Tagesgeldkonten eigentlich sind. So diese Spaces nennen die sich da ja. Ne? Das sind dann einfach so fiktive wie Briefumschläge, sag ich mal, die du dann halt einfach eröffnen kannst und die werden dann in deiner Bank gespeichert einfach, ne, dass du das halt einfach visuell zumindest unterteilen kannst. Aber da ist es eigentlich egal, ob du jetzt ein Tagesgeldkonto oder halt so ein Pocket nimmst, das ist gehüpft wie gesprungen. Hauptsache ist halt, dass du nicht alles auf deinem Girokonto liegen hast, ne, weil dann wird es wirklich so viel leichter, weil wenn du das machst, wenn du jetzt wirklich jeden Monat per Dauerauftrag dann auf den Notgroschen überweist, auf Fixkosten soll, auf Fixkosten will und so weiter. Wenn du das wirklich per Dauerauftrag jeden Monat machst, das, was auf deinem Girokonto übrig bleibt, ist das Geld, was du ausgeben darfst. Das bedeutet, du guckst auf deinen Kontostand, du siehst, da sind 300 € drauf. Geil, ich kann noch 300 € für den Monat ausgeben. Fertig.
Ja, voll. Ja, definitiv. Ich hatte mich auch noch mal näher damit beschäftigt. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, wie Ideen, weil es gibt ja ganz viele Ideen, ne, wie man halt eben auch Einkommen irgendwie aufteilen kann. Die anderen machen dann 5% Fixkosten, dann noch halt eben für Spaß und für Sparen. Also, ne, man kann sich ja auch total drinne verlieren, ne. Es kommt ja auch total darauf an, welcher Typ bist du. Manche wollen es kleinteilig, merken dann aber auch, oh Gott, jetzt überdenke ich die ganzen Sachen, jetzt übertreibe ich, jetzt habe ich zu viele Unterkonten. Manchmal ist weniger mehr. Ne, aber das von dir finde ich halt auch ganz interessant, dass du halt sowas wie Urlaub und Shopping schon unter die Fixkosten packst, ne, weil man ja eigentlich weiß, dass die kommen, ne, und
Ja,
dass
auf
das
jeden Fall.
Geld ja dann wirklich einfach ist das dann auch fürs Investieren oder das Investieren machst du auch schon an Fixkosten will dann wahrscheinlich auch.
Das, genau, das, also das ist bei mir in den monatlichen Fixkosten schon mit drin. Also das ist in meiner ganz normalen Budgetberechnung, sage ich schon, investieren, das ist für mich Altersvorsorge, ne, oder halt genereller Vermögensaufbau, je nachdem. Und das ist in meinen monatlichen Fixkosten also mit drin. Also wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel, keine Ahnung, pro Monat 500 € investieren, dann ist das in meinen monatlichen Fixkosten schon mit drin. Ne, und in den Will-Rücklagen, da ist dann bei mir zum Beispiel auch sowas wie Black Friday, ist da zum Beispiel auch drin. Weil ich ganz genau weiß, jedes Jahr an Black Friday finde ich irgendein Angebot, was mich angeilt. Ne, und deswegen habe ich zum Beispiel für Black Friday habe ich auch immer so einen 500 € Puffer. Ne, damit ich, falls was, halt einfach 500 € verblödeln kann für irgendwelche Sachen, ne? Weil sind wir mal ehrlich, Black Friday, wir alle geben für irgendwas dann Geld aus.
Ja.
Weihnachten. Weihnachten kommt jedes Jahr und jedes Jahr sind alle erstaunt, wie teuer Weihnachten doch ist. Ja, dann bild eine Rücklage dafür. So schwierig ist das nicht. Also wenn du jedes Jahr, du weißt, wie viele Kinder du hast, du weißt, wie viele Freunde du hast, denen du was schenkst, wie viele Eltern und keine Ahnung, was Geschwister. Du kannst es dir ganz leicht ausrechnen. Ne? Guck auch einfach mal dir letztes Jahr nochmal an. Nun, das macht es halt wirklich einfach dann zu diesen Zeitpunkten viel einfacher.
Ja,
Das
klar,
ist auch das,
definitiv.
was
Dann
ich.
weiß man ja schon fast gar nicht, wofür man dieses restliche Geld ausgeben soll, wenn du ja schon alles eigentlich einkalkuliert hast, jetzt mal ganz doof gesagt, ne?
Ja, aber wie geil ist das denn? Wie geil
Ja.
ist das, wenn man dann so denkt, okay, ich habe jetzt noch 300 Euro für den Monat, was mache ich denn jetzt damit? Ne, und wenn man sich dann das erste Mal diese Frage stellt, so okay, und jetzt? Das ist so geil, das ist so befreiend, ne, weil man dann denkt man sich auch so, was habe ich denn all die Jahre mit dem Geld die ganze Zeit gemacht? Wo ist das immer hingegangen? Ne, und das ist halt das Problem, wenn man seinem Geld keine Aufgaben gibt und das nicht ganz klar verteilt. Das Geld sucht sich dann einfach irgendwelche Aufgaben und irgendwelche Möglichkeiten, irgendwie von deinem Konto wieder ganz leise zu verschwinden. Na, aber wenn du das dann halt so machst, dann hast du wirklich am Ende des Tages ein freies Budget und dann kannst du meinetwegen so viel Coffee to go trinken gehen, wie du möchtest. Weil die meisten Finanzgurus sagen, ja, hier verzichte auf dein Coffee to go. Da könnte ich wirklich links, rechts eine. Ich denke
Ja.
jedes Mal, wenn ich auf mein Coffee to go verzichten müsste, dann,
Dann
na,
wollt ihr
holla
mich
die
nicht
Waldfee.
erleben. Dann wollt ihr
Nein.
mich nicht erleben.
Ehrlich, ich liebe es, Kaffee trinken zu gehen, essen zu gehen, mir unnötige Sachen auch mal abends, sonntagsabends um 22 Uhr an der Tankstelle zu holen, weil ich dann doch noch mal Bock habe auf Schokobons oder so ein Kack, ne? Und das ist dann eigentlich viel zu teuer. Aber scheiß drauf, weil mein Budget gibt es ja her, weil ich den Rest halt einfach so smart und gut organisiert habe einfach. Ja, und
Ja.
das ist nicht
Ja.
schwer. Das hört sich einmal viel an. I get it, ne? Wenn man so denkt, so scheiße, jetzt muss ich alle Fixkosten einmal aufdröseln und bla bla bla. Ja, es ist scheiße. Ja, es ist nervig. Nein, keiner hat da Bock drauf, auch ich nicht. Ne? Aber du nimmst dir einmal und sei es, sagen wir mal, 5 Stunden. Du nimmst dir 5 Stunden Zeit, um das alles ordentlich in eine Tabelle reinzupacken. Und danach hast du dein Leben lang Ruhe davon.
Ja,
Fünf
voll geil.
Stunden gegen ein Leben. Also
Ja.
das finde ich eigentlich schnell.
Good deal. Ja,
Ja.
also es wird auf jeden Fall heute eine sehr lange Folge. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde dran und ich habe noch so viele weitere Fragen. Aber ich finde es auch
Ups.
wichtig, jetzt die Zeit dafür zu nehmen und ja, irgendwie jetzt was Wichtiges rausnehmen, ist irgendwie auch doof. Deswegen, ich finde jede Frage so spannend. Deswegen machen wir einfach mal weiter im Programm.
Yes.
Also gerade so dieses, die Frage lässt sich aber mit einer nächsten Frage gut kombinieren. Also welcher ETF passt zu mir? Gibt es sowas wie einen ETF-Typ-Test, ne? Oder ist es individuell? Und das schließt nämlich an meine Frage an. Ich glaube, die hatte ich dir sogar letztens beim privaten Treffen mal gestellt. Lieber breit gestreut, wie der MSCI World, ne? Von denen du erzählt hast, so die klassischen ETFs, die man immer so hört, oder halt doch eine Nische, ne? Das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen zusammenbringen, die zwei Fragen.
Ja, also es gibt nicht klassischerweise den einen ETF, der für alle passt. Ja? Man kann sagen, dass die Grundlagen für sehr, sehr viele passen werden, aber es kommt einfach super individuell auf auf deine eigene Risikoaffinität an. Wie risikobereit bist du denn überhaupt? Möchtest du überhaupt Risiko eingehen? Ja oder nein? Weil Risiko bedeutet ja letztendlich, du kannst mehr Geld machen, du kannst höhere Gewinne einstreichen. Ne, statt, sagen wir mal, durchschnittlich 7%, könntest du 10, 15, 20% machen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass du das Geld verlieren könntest. Es könnte auch total in die Hose gehen. Es könnte auch genau rückwärts den Salto machen und dann hast du nicht 7%, sondern nur 1% oder 0,5% Gewinn. Ne, es ist halt einfach, du gehst dieses gewisse Risiko dann einfach ein. Und es gibt so ein paar Standardstrategien, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, die komplette Welt abzudecken, einfach ohne auf irgendwelche bestimmten Branchen zu setzen. Ne? Dass man einfach sagt, so wie der Weltmarkt gerade aufgebaut ist, so möchte ich ihn abbilden. In der Vergangenheit, wenn du das gemacht hast, in den letzten 50 Jahren im Durchschnitt hast du dann eine durchschnittliche Rendite, also einen durchschnittlichen Gewinn von 7% pro Jahr gemacht. Ne? Trotz Crash, trotz irgendwelche Kriegs- und Inflationsphasen, bla bla bla. Es war durchschnittlich, waren es 7%. Inflationsbereinigt schon. Das war aber halt nur, wenn du die Welt auch wirklich über diese 50 Jahre die ganze Zeit einfach stupide abgebildet hast. Du hast keinen Branchen-ETF gehabt, du hast keine Einzelaktien gehabt, du hast nicht mit irgendwie irgendwas rumgezockt oder sowas, ne, sondern einfach nur stupide in diese Welt-ETFs investiert. Jetzt hört man aber zum Beispiel immer sehr, sehr oft, dass jetzt gerade im MSCI World, der ja, wie gesagt, die Industrieländer alle abdeckt, ist zum Beispiel momentan viel KI vertreten, da ist sehr viel USA vertreten, ne, so 60, 70% USA ungefähr, ne, 20, 30% KI, ne, und du hast dadurch einfach gewisse Klumpen in deinem Portfolio, ne. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die USA abkackt und du hast nur einen MSCI World, dann kackt 70% von deinem Geld ab, ne, weil 70% von diesem ETF in den USA drin stecken. Das kann man jetzt aber so und so sehen. Wenn du Typ ist mir egal bist, dann ist dir das egal. Dann investierst du in den MSCI World, dann sitzt du das aus und selbst wenn die USA abkackt, irgendwann mal wird die sich entweder regenerieren oder andere Unternehmen werden diese Plätze halt ersetzen. Ne, weil bei diesem Index, also bei einem ETF, ist ja gerade der Punkt, du hast immer diese bestimmte Anzahl an Unternehmen im ETF drin. Es kann nicht einfach random weniger werden. Selbst wenn alle US-amerikanischen Unternehmen plötzlich weg sein sollten, wird der ETF trotzdem aus 1600 Unternehmen bestehen, weil halt einfach andere Unternehmen nachrücken werden. Das bedeutet, das reguliert sich über die Jahre einfach selbst wieder. Das bedeutet, wenn du sehr viel Zeit mitbringst, ne, sagen wir mal, du hast noch 15, 20, 30 Jahre, bis du an das Geld tatsächlich dran möchtest oder bis du in Rente gehst, wie auch immer, dann kannst du so einen Scheiß einfach aussetzen. Dann ist dir das völlig Wumpe egal. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, okay, ich habe aber weniger Zeit, ich habe nur noch 10 Jahre zum Beispiel Zeit, bis ich dann in Rente gehe oder 10 Jahre, bis ich das Haus kaufen möchte oder was auch immer, dann möchtest du vielleicht genau dieses Risiko nicht eingehen. Dann möchtest du nicht eingehen, dass die USA abkacken könnte und damit dann quasi 70% von deinem Vermögen. Deswegen nimmst du dann noch andere ETFs mit rein. Du kannst zum Beispiel Schwellenländer mit beimischen. Die haben ein großes Potenzial, birgen aber halt auch, wie gesagt, ein gewisses Risiko, ne? Weil das sind halt noch Schwellenländer und keine Industrieländer. Du könntest zum Beispiel Europa mehr gewichten, indem du noch ein Europa-ETF mit reinnimmst. Du könntest, wenn du total überzeugt bist von einer Branche, könntest du hingehen und sagen, okay, ich gehe das Risiko ein und ich möchte in diese eine Branche investieren. Zum Beispiel KI. Oder das, was ich in den letzten Jahren sehr oft bei meinen Kundinnen gesehen habe, sind irgendwelche Wasser-ETFs oder so Automation- und Robotik-ETFs und das Thema Healthcare, ne, also Gesundheit. Ne, da investieren auch viele mit rein. Und dann gehst du halt ein gewisses Mehr an Risiko ein, aber du hast halt auch einfach die Chance, dass da halt einfach mehr draus wird. Einen besseren Gewinn. Das heißt, es gibt leider halt nicht so diese eine Strategie, sondern hängt einfach von deiner Lebenssituation und auch ein bisschen von deiner Philosophie ab, wie du mit solchen Dingen halt einfach umgehen würdest. Es ist so wie, ob du in Bitcoin investieren möchtest oder nicht. Bitcoin kann eventuell in den nächsten Jahren noch total durch die Decke gehen, es kann aber auch einfach plötzlich wieder vom Markt verschwinden. Weiß halt einfach niemand. Und dann musst du für dich selber wissen, bin ich denn überhaupt bereit, dieses Risiko einzugehen, ja oder nein? Und man muss halt einfach in der Lage sein, diese Risiken einschätzen zu können. Sobald du das kannst und dann für dich diese Strategie entwickelt hast, super, bleib dabei, mach das für den Rest deines Lebens, du musst nie wieder irgendwas anpassen. Alles gut. Ne? Aber wenn du dir nicht so ganz sicher bist, dann solltest du doch noch mal ein bisschen an den Grundlagen feilen.
Ja, cool. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass quasi immer bei diesen 1600 bleibt. Also irgendwie klar, ist das ja logisch, aber das ist irgendwie nochmal auch wichtig für mich, das nochmal zu hören. Ja.
Ja, es sind immer so die Pi mal Daumen 1600, ne?
Ja,
Das ist immer
klar.
von ETF und von ETF, von ETF zu ETF, meine Güte, ein bisschen unterschiedlich, aber so grob.
Ja, ne, weil ich hatte dich ja das auch gefragt, ne, weil man weiß es ja selber auch, ist man so unsicher. Aber ich glaube, ich bin nämlich an so einem Punkt, wo ich mir es langsam zutraue, da nämlich dann auch in so Branchen-ETFs zu gehen. Aber wie gesagt,
Ja.
trotz dass es ja auch mein Thema ist, also nicht so ins Detail wie bei dir, aber ne, auch Finanzen und ETFs und so weiter, ne, ist man trotzdem vorsichtig. Es ist halt trotzdem verrückt, ne? Also deswegen,
Ja.
keiner, der hier zuhört, muss sich irgendwie dann auch irgendwie so dumm fühlen, nur weil man sich das nicht zutraut oder wenn man da Unsicherheiten oder Ängste hat oder einem das alles nicht sagt, ne? Das ist
Ja.
total normal.
Ja, und das gehört halt auch einfach irgendwie zum Anfang mit dazu, ne? Aber es wird halt einfach alles leichter, sobald man dann einmal verstanden hat, was genau ist ein MSCI World, wo sind da die Unterschiede, worauf muss ich achten. Das ist wie das kleine Einmaleins lernen. Ne? Das war damals in der Grundschule, war das furchtbar schwer, das Einmaleins zu lernen. Und jetzt heutzutage denkt man sich so, ja, hey, klar, 5x5 ist 25, ne?
jetzt hat man es wieder
Easy.
vergessen. Nein, Spaß.
Ja, das eventuell, ja, aber so diese großen Sachen kennt man ja noch, ne? So 5x5, 7x7, ne? Das
Ja.
sind so Sachen, die merkt man sich dann halt. Oder du hast zumindest die Regel dahinter, kennst du noch, und
Ja.
weißt, okay, falls was, kann ich darauf zurückgreifen, ich kann es nochmal
Man hat
nachrechnen.
sich's eingeprägt und man hat das
Genau.
System verstanden.
Ja, das ist nicht
Genau.
sowas wie irgendwie, keine Ahnung, Satz des Pythagoras oder sowas, was man irgendwie, wo ich noch nicht mal mehr weiß, was das überhaupt ist, ne? So hat man nie wieder nach der Schule gebraucht, ne? Aber so das kleine Einmaleins ist schon nett vergleichbar mit ETFs, ne? So, du hast es einmal gelernt und danach kannst du es anwenden und dann ist gut. Und dann kannst du
Mega.
chillen.
Sehr schön. Dann kurz und knackig der Unterschied zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETF.
Direkt in die dunkle Materie hier rein. Es gibt bei ETFs zwei unterschiedliche Arten. Also bei Aktien, wenn du in Einzelaktien investierst, ist es so, dass ein Unternehmen kann sich ja Gewinne ausschütten. Ne? Also das kann selber darüber entscheiden, ob das die Gewinne im Unternehmen belässt, da, um zum Beispiel neue, keine Ahnung, Maschinen zu kaufen, um neue Angestellte anzustellen, zu expandieren, whatever. Oder das kann hingehen und sagen, okay, an unsere Besitzer wollen wir jetzt einen Teil dieser Gewinne auszahlen. Und jetzt ist es zum Beispiel nicht möglich, wenn man 100 Besitzer hat von Aktien, dass man zum Beispiel nur sagt, nur diese 5 bekommen jetzt Gewinne ausgeschüttet, sondern dann müssen alle Besitzer, also alle Aktionäre müssen dann halt einen Teil von diesen Gewinnen bekommen. Diese Gewinne, diese Gewinnausschüttungen, das nennt man Dividenden. Hat man vielleicht schon mal gehört, ne, den Begriff Dividende, dann bekommt man Dividenden ausgeschüttet, bla bla bla. Das sind letztendlich einfach nur Unternehmensgewinne. Ja, das ist nichts Spannendes oder Krasses oder so. Und bei ETFs ist es ja jetzt so, wie gesagt, das ist ja dieser Topf und diese ganzen Aktien sind ja in diesem Topf drin. Und da sind natürlich ganz viele Aktien drin, die Gewinne ausschütten, also Dividenden ausschütten. Und jetzt kann sich jeder ETF-Anbieter selber aussuchen, ob er diese Dividenden an die Anlegerin weitergeben möchte. Das bedeutet, das ist dann ein ausschüttender ETF, der schüttet diese Dividenden aus an dich, also leitet die quasi weiter. Oder es gibt thesaurierende, das bedeutet, dass die Dividenden im ETF verbleiben. Die sind jetzt aber nicht irgendwie weg oder sowas, sondern die werden quasi mit dem Preis vom ETF verrechnet. Also ein ganz leichtes Beispiel. Stell dir vor, dein ETF kostet gerade 100 Euro. Du hast einen ausschüttenden ETF für 100 Euro und du hast einen nicht ausschüttenden ETF. Beide kosten jeweils 100 Euro gerade. Und jetzt wurden in diese ETFs 2 Euro Dividenden von den Aktien ausgezahlt. Jetzt geht der ausschüttende ETF hin und sagt, okay, hier hast du deine 2 Euro Dividende. Und wir
Aufs
bekommen die,
Verrechnungskonto.
genau, wir bekommen die auf unser Verrechnungskonto, wir können die dann abbuchen auf unser Girokonto und davon dann ein Eis essen gehen. Unser ETF ist immer noch 100 Euro wert und wir haben diese 2 Euro Dividende auf unserem Girokonto. Insgesamt haben wir aber 102 Euro nach dieser Ausschüttung. Bei einem thesaurierenden ETF, da geht der ETF-Anbieter ja nicht hin und schüttet die uns aus, sondern der behält die im ETF drin. Das bedeutet, der ETF ist jetzt nicht mehr 100 Euro wert, sondern 102 Euro. Das bedeutet, diese 2 Euro bekommen wir erst, wenn wir den ETF verkaufen würden. Das ist psychologisch sind Dividenden geil. Ne, du kriegst diese 2 Euro aufs Konto und das ist irgendwie richtig nice, ne, weil du davon dann Eis essen gehen kannst. Und irgendwann sind es nicht mehr 2 Euro, sondern 30 Euro oder 300 Euro, je nachdem, wie viel Vermögen du halt hast. Ne. Das ist psychologisch, ist das einfach sehr motivierend, diese Dividenden ausgeschüttet zu bekommen. Aber ein thesaurierender ETF hat ganz klare Vorteile. Und zwar Thema Zinseszinseffekt. Den darf man nämlich wirklich nicht unterschätzen. Der Zinseszinseffekt besagt nämlich letztendlich, dass deine Zinsen, die du bereits bekommen hast, jetzt auch Zinsen generieren. Das bedeutet jetzt zum Beispiel auf dem Beispiel von diesen, bleiben wir mal bei diesen 100 Euro. Wenn du, jetzt muss ich mir meinen Taschenrechner tatsächlich aufmachen, ich kann das nicht im Kopf rechnen, ne?
Ach, ich auch nicht.
Upsala, ich wollte nicht meinen Speicher anmachen, ich wollte meinen Rechner anmachen. So. Na, wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er weg? Ach, da hinten ist er. Meine Güte. Also, stellt euch vor, du bekommst diese 7% Rendite, ne? Und wenn du jetzt auf 100 Euro im ETF 7% Rendite bekommst, bekommst du logischerweise 7 Euro Rendite, ne? 7% von 100. Und das ist auf jeden Fall cool, ne? Du kriegst 7 Euro geschenkt, ne? Plus diese 2 Euro Dividende. So, jetzt hast du aber dann quasi nur 107 Euro im Depot. In dem anderen Depot, wo du den thesaurierenden ETF hast, hättest du zum Beispiel schon diese 102 Euro. Ne? Jetzt rechnen wir mal 1,07. Das bedeutet, wir kriegen diese 7% Rendite auf die 102 Euro. Ne? Diese 2 Euro werden ja quasi mit verzinst. Das bedeutet, wir haben dann jetzt in diesem zweiten Depot mit dem thesaurierenden ETF haben wir schon 109,14 Euro. Ne? Das sind quasi 14 Cent mehr, als du in dem anderen hast, wenn wir diese 2 Euro Dividende da so trotzdem noch irgendwie mit reinrechnen. Ne? Das sind 14 Cent. Klingt erstmal nicht viel, aber mach das mal ein paar Jahre. Weil im nächsten Jahr werden diese 14 Cent auch wieder mit verzinst. Und danach im Jahr wieder. Und danach wieder. Und danach wieder. Und all diese Dividenden, die thesauriert wurden in dem ETF, die stacken sich ja auch. Die bleiben ja auch in dem ETF drin. Der wird immer mehr wert, immer mehr wert. Und deine Zinsen produzieren immer mehr Zinsen und immer mehr Zinsen. Und das nennt man auch exponentielle Gleichung, Rechnung, wie auch immer, ne, Wachstum. Weil einfach das irgendwann mal wie so ein Schneeball ein Selbstläufer wird. Und stell dir vor, du stehst oben auf einem Gipfel und du machst so einen ganz kleinen, mini kleinen Schneeball und den rollst du diesen Berg runter. Und der ist ja am Anfang klein, 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 wird aber immer größer, weil er immer mehr Schnee aufnimmt. Und je mehr Fläche du vom Schneeball natürlich hast, desto mehr Schnee kann er auch wieder aufnehmen. Das bedeutet, dieser Schneeball explodiert irgendwann mal gefühlt förmlich vor Größe, ne, weil er immer mehr Schnee aufnehmen kann. Und genau so ist es mit dem Zinseszinseffekt. Du hast den natürlich bei einem ausschüttenden ETF auch, ne, aber halt nicht auf die Dividenden. Und Dividenden machen da halt einfach einen Teil aus. Damit du halt diesen Zinseszinseffekt auch bei einem ausschüttenden ETF gut nutzen kannst, musst du diese Dividenden halt immer wieder reinvestieren. Das bedeutet, du hebst die vom Verrechnungskonto nicht ab und gehst damit ein Eis essen, sondern du investierst die wieder au automatisch quasi in diesen ETF rein.
Dann kann
Aber
man
das
ja
geht halt
direkt
leider.
thesaurierend machen quasi.
Genau, weil automatisch geht es halt leider nicht. Du musst dann immer wieder den Sparplan anpassen und du musst dann halt immer wieder diese Geschichte anfassen. Das ist halt nervig. Ne? Deswegen, ich bin ein Fan von thesaurierenden ETFs, weil die es leichter machen. Aber ich bin auch gleichzeitig ein Fan von ausschüttenden ETFs, weil du halt einfach immer wieder Dividenden bekommst. Das ist beides geil.
Dann
Ne?
geht
Du musst
beides
halt,
doch auch, ne? Muss man sich ja
ja,
gar nicht entscheiden.
nee, du kannst auch tatsächlich beides nehmen, ne, und einfach mal ausprobieren, was dir halt lieber ist. Ne? Ich habe viele Kundinnen, die am Anfang sagen, ja, ich nehme ausschüttenden, ich will dieses Psychologische. Dann hast du das so ein, zwei Jahre und irgendwann mal fuckt es dich ab und dann sagst du, okay, doch nicht. Ne? Dann nehmen die nur noch thesaurierende ETFs. Ne? Das ist so der typische Hergang. So war das auch bei mir tatsächlich. Ne? Aber ja, ist beides weder falsch noch richtig.
Gibt es denn zum Beispiel vom MSCI World immer auch thesaurierend und ausschüttend? Es gibt von allen auch immer beides.
Meistens. Also nicht immer, aber in, sagen wir mal, 90% der Fälle gibt es immer beide Varianten. Gerade bei diesen großen ETFs gibt es eigentlich immer beides, ne? Wenn wir jetzt in so ganz spezielle Branchen, Nischen-ETFs unterwegs sind, da kann es schon mal sein, dass es da dann nur die ausschüttende oder nur die thesaurierende Variante gibt. Aber normalerweise kann man sich das schon aussuchen.
Ja, mega. Okay. Dann noch eine Frage, die beschäftigt mich immer, wenn ich an ETFs investieren denke. Einmalzahlung oder Sparplan? Weil man sagt ja, durch diesen Cost-Average-Effekt, wenn man monatlich wirklich den gleichen monatlichen Beitrag halt einzahlt, dass man ja den Vorteil hat, dann kauft man den ETF mal zum besten Preis, zum günstigsten, zum teuersten, zu was auch immer, ne, dass man, wie gesagt, sich immer halt einfach einen guten Kurs sichert. So, was sagst du dazu? Ist das so?
Bullshit. Also dieser Cost-Average-Effekt ist tatsächlich ein Finanzmärchen. Ja, das viele, viele, viele Finanzblogger werben damit und sagen, das ist so gut, das ist so toll und bla bla bla. Und dieser Cost-Average-Effekt, der funktioniert nur auf einen kurzen Zeitraum. Der funktioniert auf ein Jahr, auf 2 Jahre, vielleicht mal auf 3 oder 5 Jahre. Aber sobald du das große Ganze betrachtest, ist der einfach völliger Humbug. Weil, ich habe ja eben gesagt, man hat pro Jahr durchschnittlich 7% Rendite pro Jahr. Das bedeutet, dass die Börse langfristig immer weiter nach oben geht. Und der Cost-Average-Effekt würde ja bedeuten, dass die Börse eigentlich immer gleich bleibt, also auf einer Geraden ist, aber um diese Gerade drumherum pendelt. Ne, sagen wir mal um einen Nullpunkt. Mal ist es 3 Grad, mal sind es minus 5 Grad, dann sind es 20 Grad, dann sind es minus 15 Grad. Aber irgendwie bewegt sich das immer nur um diesen 0 Grad Temperatur herum. Ne? Wie zum Beispiel das Wetter in Deutschland. Ja, da gibt es nichts, dass das jedes Jahr immer wärmer wird. Aber so ist es halt an der Börse. Die Börse. Mit den Jahrzehnten steigt die und steigt die und steigt die und steigt die und steigt die. Das bedeutet, dieser Cost-Average-Effekt funktioniert auf ein paar Jahre gesehen hinweg eigentlich noch ganz okay. Aber auch da kommt es drauf an. Wenn man sich jetzt die letzten 5 Jahre anguckt, kannst du den Cost-Average-Effekt in die Mülltonne kloppen. Wenn du da nicht vor 5 Jahren alles investiert hast, warst du blöd. Ja, so mal ganz plump gesagt. Ne? Als Faustformel, ne? Ganz grob. In 70% der Zeit geht die Börse nach oben. Und deswegen lohnt es sich, in 70% der Fälle eine Einmalzahlung zu machen. Wenn du jetzt 10.000 Euro auf dem Konto hast, lohnt es sich quasi statistisch gesehen mehr, direkt eine Einmalzahlung zu machen, weil du dann mehr Gewinne machst. Psychologisch gesehen kann es aber sein, besser sein, einen Sparplan anzumachen. Weil, und jetzt kommt nämlich dieses große Aber. Es kann jederzeit immer passieren, dass ein Crash eintritt oder eine starke Korrektur. Das bedeutet, dass die Kurse runtergehen, dass dein ETF nicht mehr 100 Euro wert ist, sondern zum Beispiel nur noch 70. Und wenn du jetzt für 100 Euro, sagen wir mal, 100 Anteile gekauft hast und diese 100 Anteile sind jetzt aber jeweils nur noch 70 Euro wert, ne, dann hast du halt einfach in dem Moment ja, zu einem ungünstigen Zeitpunkt investiert. Deswegen hätte es sich hier zum Beispiel in diesem Fall mehr gelohnt, einen Sparplan anzumachen. Das bedeutet, du hättest zum Beispiel statt direkt, keine Ahnung, 10.000 Euro zu investieren, machst du über 10 Monate hinweg jeden Monat 1.000 Euro in einen Sparplan rein. Und falls es dann runtergeht, profitierst du davon. Falls es hochgeht, hast du halt Pech gehabt. Ne, dann hast du halt jeden Monat teurer eingekauft. Da kommt es aber wirklich ganz stark einfach auf dich selber an und ob du das mental aushalten würdest, wenn die Börse jetzt runtergeht. Als
Ausharren meinst du einfach nur, ne? Weil das
ja,
Geld, ne? Ja.
man muss einfach man, nichts machen. Einfach nichts machen. Wenn die Börse runtergeht, nichts machen. Augen zu und durch. Scheuklappen auf. Ne, weil diese 7% Rendite pro Jahr bekommst du nur, wenn du dranbleibst. Nicht verkaufen, nicht irgendwie umschichten, gar nichts machen. Nur stupide dabei bleiben. Sparplan laufen lassen, immer schön weiter investieren.
Ja.
Ne, also wenn du jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro auf dem Konto hast, dann würde ich es mir natürlich einmal überlegen, ob du es tatsächlich mental aushalten würdest, wenn aus diesen 50.000 Euro jetzt mal kurzfristig erstmal 30.000 Euro werden. Ne, weil das kann natürlich schon wehtun. Ne, deswegen sage ich gerade Anfängerinnen gerne, die halt so ein größeres Startkapital mit sich bringen, sage ich gerne, komm, scheiß mal auf die Gewinne, mach langsam. Ja, mach langsam, investier entspannt. Und guck einfach mal, taste dich erstmal an die Börse ran. Guck einfach erstmal, wie du dich fühlst. Ne? Weil dieses Auf und Ab an der Börse, da muss man sich einfach mal dran gewöhnen, dass das Geld nicht immer jeden Tag gleich viel wert ist, ne, wie auf deinem Girokonto, sondern mal 10% mehr, mal 5% weniger. Ne? Das ist ganz normal. Aber langfristig gesehen geht es halt immer weiter und weiter hinauf. Ne? Also mein eigenes Depot, das eine jetzt, was ich gerade jetzt im Kopf habe, das habe ich seit 2018, glaube ich, ne? Also jetzt seit 8 Jahren. Das ist irgendwie 60, 65% oder so im Plus. Ne? Und selbst wenn das jetzt nochmal um 30% abkacken würde, wäre mir das scheißegal. Ne? Aber wenn du jetzt gerade ganz neu bist, ne, und halt nicht schon so tolle Gewinne vorweisen kannst, ne, dann ärgert dich das, wenn aus den 50 plötzlich 30.000 Euro werden. Ne, bei
Ja.
mir denke ich so, oh nein, jetzt habe ich statt 60% Gewinn, habe ich nur noch 30. Oh, ich Arme. Ne, so,
Ja.
wow. Aber.
Diese monatliche Zahlung ist bei mir irgendwie so präsent und dieser Cost-Average-Effekt, ne, dieser vermeintliche, dass ich halt auch so wie bei so einer Aktie, also dieses, man hat ja immer so bei Aktien immer so dieses Gefühl, man muss zum richtigen Zeitpunkt investieren. So, man muss irgendwie den günstigsten Kurs erwischen, damit man dann ja wirklich, ne, hochgeht, so am liebsten noch ein Unternehmen entdecken in der Gründungsphase und dann bam hoch. Ne? Und das ist nämlich auch so ein bisschen die nächste Frage, die aber wieder da so ein bisschen den Kreis bildet. Gibt es eben das bei ETFs auch? Ne? Also sage ich mal, fragen sich deine Kunden auch, gibt es den perfekten Zeitpunkt? Gibt es den ETF, den besten und den perfekten ETF? Wann investiere ich? Weil ich möchte gerne jetzt eine Einmalzahlung investieren. So. Und auch da ist in meinem Kopf, okay, Ich muss ja eigentlich nur den richtigen Zeitpunkt finden, weil ich will ja so wenig wie möglich für diese Anteile ausgeben. Nur, woher weiß ich das? Weiß ich natürlich nicht. So, ist das jetzt ein günstiger? Ist das jetzt ein teurer Preis? Nur, das ist ja fix. Was ist denn, wenn ich dann es gar nicht mehr so weit natürlich nach oben geht, wie als wenn ich es für 50 € weniger gekauft habe? Das sehe ich nämlich bei zwei ETFs, S&P 500, habe ich relativ teuer gekauft. Da war ich ganz lange bei plus minus null und vielleicht bei plus 5. So, den Emerging Markets habe ich aber gekauft, als der Trump irgendwas wieder gelabert hat. Ja, dann ist der runtergegangen. Da habe ich richtigen Schnapper gemacht und habe richtig viele Anteile für das Geld bekommen. Und da bin ich bei 40% im Plus. Und das kann mir ja keiner mehr nehmen, weil, wie du schon sagst, die Börse geht nach hoch, aber es hängt ja schon davon ab, wie unterschiedlich die Rendite ist. So.
Das klingt in der Theorie, klingt das richtig, ne, dass man den richtigen Moment dann abpassen möchte. Aber eine ganz einfache Frage: Kannst du in die Zukunft sehen?
Nein.
Weißt du, wann Trump das nächste Mal irgendein Bullshit labern wird?
Nein.
Weißt du, ob Trump überhaupt noch mal Bullshit labern wird?
Ja, das
Vielleicht fällt er
weiß
morgen tot um.
ich. Nein, Spaß. Das ist sehr realistisch, dass Trump nochmal Bullshit labert.
Ja, aber
Aber ich
wann,
weiß,
wie
was du
doll
meinst.
ist der Bullshit? Wird er vielleicht morgen tot umfallen? Wird, keine Ahnung, übermorgen deswegen Biden wieder Präsident? Kommt Obama nochmal zurück? Was ist mit dem Iran-Irak-Krieg? Was ist mit Russland? Was ist mit Putin? Wir wissen das alle nicht. Vielleicht hat sich das morgen alles wieder erledigt und morgen herrscht Weltfrieden. Vielleicht wollen wir natürlich nicht, meine Güte, aber malen wir jetzt mal wirklich, den Teufel an die Wand, vielleicht bricht morgen der Dritte Weltkrieg aus. Wir können es nicht wissen. Es kann immer alles passieren. So, Elon Musk macht einen Tweet, ne, und die komplette Börse kackt ab. Der macht am nächsten Tag einen anderen Tweet, zack, plötzlich 30% plus. Du kannst diesen perfekten Moment nicht wissen. So, und jetzt ist das Ding. Ich habe eine Kundin, die hat mir vor 5 Jahren, glaube ich, gesagt, ich warte auf den richtigen Augenblick. Die hatte 10.000 Euro auf dem Konto. Die sind immer noch auf dem Konto. So, wenn ich mir jetzt mal den MSCI World angucke, von den letzten 5 Jahren, ja, ich gehe jetzt mal hier wirklich live mit dir kurz mal bei Trade Republic rein. Also, das ist mein Depotanbieter. Keine Werbung natürlich an der Stelle. Ich gehe jetzt auf einen stinknormalen MSCI World. So, ein MSCI World-Anteil von dem, den ich jetzt gerade auf dem Schirm habe, kostet im Moment 90,17 € ein Anteil. Wir haben jetzt 2026, das heißt, wir gucken jetzt mal 5 Jahre zurück. Da hat der gekostet 54.
Wie viel war heute?
90. Das heißt, man hat quasi seit, ja, sagen wir mal, eine Rendite von 40, 50, 60% gehabt. Ich kann leider schlecht Prozent rechnen im Kopf, ja. Aber du hast eine krasse Rendite gemacht. Oder du hättest eine krasse Rendite gemacht. Wenn du 5 Jahre wartest, weil du auf den richtigen Augenblick wartest, dann wartest du dich teilweise dumm und dämlich. Und selbst dann, wenn nachher ein Crash kommt, kannst du auch nicht wissen, ob dieser Crash so schlimm ist, dass der an diesen niedrigsten Punkt vom letzten Mal überhaupt wieder drankommt. Weil wir wollen ja immer, wir haben immer, wie nennt sich dieser Fehler nochmal? Das ist so ein Denkfehler, so ein Bias, den viele haben. Ankereffekt, Ankereffekt. Wir setzen uns Anker. Ankereffekt, ganz plakativ mal gesagt, gibt es zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen. Ne, je höher jemand mit einem Gehalt einsteigt, um so ein höheres Gehalt wird natürlich auch verhandelt, ne, weil du einen Anker gesetzt hast. Wenn du sagst, ich möchte 100.000 Euro im Jahr verdienen, dann wird dich dein Chef nicht auf 40.000 Euro runterhandeln. Der wird dich dann vielleicht auf 90 oder 80.000 Euro runterhandeln, aber nicht mehr auf 40. Wenn du aber von Anfang an mit 50.000 Euro eingestiegen bist, dann wird er doch einen Teufel tun, dir 90.000 Euro anzubieten. Der wird dir dich dann auf 45 runterhandeln oder sowas. Ne, man bewegt sich immer um den Anker herum. So, wenn ich jetzt den Anker von 90 Euro setze bei einem ETF und sage, 90 Euro ist All-Time-High, ja, das ist sauteuer, bla bla bla, warte ab, bis es runtercrasht. Und dann warten wir auf den Crash. In der Zeit geht es auf 100 Euro hoch, auf 110, auf 120. So, jetzt crasht es und weißt du, auf wie viel das crashen wird? Vielleicht auf 90. Das heißt, du hast nichts gewonnen, nichts verloren. Vielleicht crasht es nur auf 100 Euro. Dann hättest es sich mehr für dich gelohnt, schon bei 90 Euro eingestiegen zu sein. Ne, vielleicht crasht es auch erst bei 150 Euro. Das können wir einfach nicht wissen. Ich investiere jetzt seit über 10 Jahren. Und ich kann dir verraten, ich kann mich nicht an einen Zeitpunkt erinnern, wo ich sage, da bin ich jetzt wirklich super gut eingestiegen. Langfristig interessiert dich das überhaupt nicht. Ich investiere schon so lange, wie gesagt, mein Portfolio über 60% im Plus insgesamt. Nicht, weil ich irgendwie geschafft habe, den Markt zu timen oder irgendwie Trumps Aussagen verfolgt habe oder Biden oder wie auch immer die alle heißen, Trump und Trump Putin und bla 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 bla. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen alle heißen, ne? Aber es interessiert dich einfach langfristig nicht. Das mag sich kurzfristig für jemanden krass anfühlen, aber langfristig ist das wirklich gehüpft wie gesprungen. Wir freuen uns natürlich alle immer, irgendwie einen Schnapper gemacht zu haben, in Anführungszeichen, aber wir können einfach niemals wissen, wann dieser Schnapper kommt. Und wirklich in den meisten Fällen lohnt es sich einfach nicht, auf diesen Schnapper gewartet zu haben. Wenn ich immer gewartet und gewartet und gewartet hätte, hätte ich so viel Geld und Gewinne auf der Straße liegen lassen. Ne, dann hätte sich mein Depot halt nicht einfach mal eben verdoppelt, ne, sondern wäre jetzt halt immer noch bei dem Anfangskapital gewesen. Dann wären aus 10 nicht 20.000 Euro geworden. Ne, deswegen hört auf den richtigen Moment zu warten. Der richtige Moment war vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hättest du einsteigen sollen. Nur, sogar noch länger her. Corona-Crash, da, ne, jetzt so in der Retrospektive. Wenn du noch vorher einsteigen wolltest, 2018, da war es noch schlimmer als zu Corona-Zeiten. Wenn du noch weiter zurück möchtest, 2007, Finanzkrise. Noch weiter zurück, 2000, Dotcom-Crash. Es gibt immer einen Zeitpunkt, der irgendwie niedriger war, aber die liegen immer in der Vergangenheit. Ja, und wir werden. Und da würde ich eigentlich fast über meine Hand für ins Feuer legen, wir werden niemals mehr so tief sinken wie zum Beispiel zu Corona-Zeiten. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Selbst wenn es jetzt noch mal crasht, ich glaube nicht, dass wir noch mal auf Corona-Zeiten zurückkommen. Ne? Und da passiert halt einfach, ja, dieser Gedankengang. Da muss man sich wirklich von lösen, dass man halt wirklich sagt, ich finde den richtigen Zeitpunkt. Nein, ich wette mit dir, nur weil ich regelmäßiger investiere als jetzt jemand, der halt alle 5 Jahre nur investiert, dass ich einfach nur durch diese Regelmäßigkeit doppelt so reich werde wie die andere Person mit dem Market Timing. Ne, deswegen, Bianca, nimm dein Geld, investier es.
Okay, Amen. Ja, nee, mega, Hammer. Vielen lieben Dank. Also, ich krieg richtig Bock, da zu investieren und also noch mehr. Und ich würde am liebsten jetzt direkt schon meine App holen und investieren. Aber ich muss jetzt gleich meine Tochter von der Tagesmutter abholen. Nee, aber eigentlich wollte ich auch noch so ein bisschen diese kritische Frage ETF-Depot oder ETF-Rentenversicherung für die Altersvorsorge. Aber ich würde sagen, wir machen dazu mal eine neue, so ein separate Podcast-Folge,
Ja, können wir
weil
gerne
das
machen.
würde den Rahmen total sprengen. Aber wow, war das eine geile Folge. Vielen Dank. So viel Input, so viel Mehrwert. Und ich glaube, die Leute, die fühlen sich ja noch angesprochen, für die es was wäre, ne? Weil ich letztendlich ist es ja auch wirklich so, dass es für wirklich komplette Anfänger auch gut ist, aber auch grundsätzlich vielleicht schon mit einem Grundlagenwissen. Und ja, ich kann nur sagen, ich packe alles von dir in die Shownotes, unter anderem auch den Link zu deiner Seite, wo du deinen Kurs nochmal vorstellst. Ja, ich würde sagen, es ist einfach ein Must-Have, sich ja damit zu beschäftigen. Und ich kann da Franzi wirklich nur ans Herz legen. Ja, also das wäre der nächste Schritt einfach, um das nicht nur immer so in der Theorie zu haben, sondern wirklich eben den nächsten Schritt zu gehen. Und genau, wie gesagt, jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, aber willst du dazu noch irgendwas ergänzen, was jetzt noch irgendwie bei deinen Kurs angeht? Da gibt es natürlich jetzt auch wieder ganz viel zu erzählen, aber ja, was möchtest du dazu noch loswerden, damit ich dir trotzdem auch noch das Wort gebe, was dein Kurs
Also ich
angeht?
kann euch, was ich euch empfehlen kann, ich kann euch jetzt nicht den kompletten Kurs erklären. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Ne? Das wäre auch einfach zu viel. Wenn ihr in meine Welt reinschnuppern wollt, noch mal ein bisschen besser als jetzt über einen Podcast, sage ich mal so besser. Podcast ist schon geil, ne? Aber auch im Videoformat. Ich habe ein kostenloses Webinar. Guckt euch einfach dieses Webinar an. Da erkläre ich noch mal auch mit Bildern, was ein ETF ist. Ich erkläre noch mal mit Bildern den Zinseszinseffekt. Berechne noch mal mit ein paar Sachen mit euch, auch die Rentenlücke und so ein Scheiß. Und ganz am Ende vom Webinar stelle ich nämlich auch den ETF-Fahrplan vor. Ne, das ist ja der Kurs, von dem Bianca gerade gesprochen hat, ne, wo ich dann halt auch erkläre, wie man in ETFs investiert. Und am Ende von diesem Webinar erkläre ich dann halt auch wirklich, was sind die Bestandteile, wie ist das alles aufgebaut, was kostet das und bla 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 bla. Ne, und der ganze Umfang. Ne? Also meldet euch am besten einfach für dieses Webinar an. Das ist am allereinfachsten. Das dauert ungefähr so eine Stunde, anderthalb. Nehmt euch so, ja, sagen wir mal anderthalb Stunden, nehmt euch anderthalb Stunden Zeit, guckt euch dieses Webinar an und danach seid ihr wirklich gewappnet und könnt euch dann entweder für den Kurs entscheiden oder dagegen, weil ihr es alleine machen wollt. Das ist natürlich jeder sich selbst überlassen, aber wirklich dieses Webinar kann ich euch sehr empfehlen.
Mega, das ist auch ein super Einstieg. Und dann erfährt man mehr und alle Links packe ich in die Shownotes. Und ja, es ist einfach mega wertvoll, dieser Input. Und es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Und wie gesagt, wir machen noch eine Folge, wo wir nochmal explizit auf Depot und Rentenversicherung drauf eingehen. Ich habe ja auch schon mal eine Folge aus meiner Sicht, ne? Unterschied, weil ich sage ja immer ETF-Depot für den Vermögensaufbau und ETF-Rentenversicherung für die Altersvorsorge. Aber das geht natürlich noch viel mehr. Und deine Mädels machen ja auch ETF-Depot für die Altersvorsorge. Und das ist ja nicht falsch. Aber es gibt Unterschiede, gerade später, wenn man in Rente geht. Und darüber sprechen wir nochmal. Also freut euch auf jeden Fall auf die Folge. Und vielen lieben Dank, dass du da
Sehr
warst.
gerne.
Wenn du irgendeinen Satz sagen willst. Aber ansonsten danke, dass ihr alle in dieser langen Folge auch zugehört habt. Ja, sag gerne was.
Ja, vielen Dank für eure Zeit und Mädels, traut euch einfach. Mädels, Frauen, wie auch immer ihr euch angesprochen fühlen wollt, traut euch. Macht einfach, macht den ersten Schritt. Ihr könnt letztendlich eigentlich nicht viel verlieren, außer vielleicht mal 100 Euro Spielgeld, weil ihr es mal ausprobiert habt. Ja, also probiert es einfach mal aus, traut euch.
Genau, auf jeden Fall. Und der Kurs ist doch wirklich auch gut bezahlbar. Das kann ich auch einfach nur sagen. Deswegen hüpft mal rüber zu Franzi und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao.